herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breaking Breaking Bad Badly. Wir müssen gleich mal mit einem Disclaimer starten.
Was ist denn ein Disclaimer?
Ich möchte eine Sache erklären, die in der letzten Folge passiert ist.
Ja, okay. In unserer Podcast-Folge oder in der Serie?
In unserer Podcast-Folge.
Ja, bitte.
Ich habe dich nämlich letzte Folge gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie böse schätzt du Walter bis jetzt ein? Und du hast gesagt, ach, und 10 wären dann Hitler und Stalin. Und ich habe gesagt, ja, wenn das für dich eine 10 ist, das meinte ich natürlich nicht so, dass ich nicht finde, dass die eine 10 auf der Bösheitsskala sind, sondern ich finde, dass wir diese Maßstäbe nicht setzen sollten. Denn natürlich, Jesper, wäre es ja sehr unwahrscheinlich, dass wenn Hitler für dich die Nummer, also für dich die 10 ist, dann kann ja Walter unmöglich für dich eine 7 oder vielleicht sogar schon eine 8 sein. Ein Mann, der gerade einfach nur seine Frau anlügt und irgendwie am Tod von drei Leuten beteiligt war.
Er hat doch schon gemordet.
Gemordet hat er nicht und da waren wir uns ja nämlich einig.
Da waren wir uns nicht einig.
Also das ist trotzdem nicht vergleichbar mit jemandem, der einen Völkermord begangen hat, Jesper.
Diese 0 bis 10 Ranking ist doch sowieso völliger Bullshit.
Nee, das wollen wir jetzt häufiger mal machen.
Ach so, du kritisierst das jetzt, aber wir wollen es ja häufiger machen.
Genau, aber wir wollen nicht als 10 Stalin oder Hitler haben, sondern als 10 dann irgendwie Einzelpersonen, die nicht im Rahmen eines Staates gehandelt haben, also Ted Bundy oder so.
Ich glaube, das ist, sollte allen klar sein, dass das nicht keine wirkliche seriöse Einordnung war.
Das hoffe ich. Also wenn wir das in Zukunft
das
machen,
wichtig?
10 ist für uns, ja, das war mir ganz wichtig. Ich habe sogar davon geträumt heute Nacht, wie wir das besprechen.
Okay, wow.
Ja, weil ich habe auch Angst, es soll bloß nicht verharmlosen, was diese Männer in Wirklichkeit getan haben. Ja. Wenn wir das hier mit einer Serienfigur vergleichen.
Es ging ja nur darum, die Skala darzustellen.
Ja. Und dann nehmen wir ab jetzt als 10 Ted Bundy, meinetwegen Pablo Escobar.
Viel besser. Mehr Beispiele.
Ja.
Das sind die Leute, mit denen du dich so beschäftigt hast.
Ja.
So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Intro und der Folge. Lisa, wollen wir kurz einmal über die Folge generell sprechen?
Können wir gerne machen. Was schwebt dir vor? Über die Folge 3 der Staffel 3?
Den Eindruck der Folge. Nee, 2 sind wir.
2 der Staffel 3?
Über den Eindruck der Folge zu sprechen, die sie auf uns hatte. Ich fand sie nämlich sehr zerklüftet und zerstückelt. Also es gab, was es mir irgendwie schwer gemacht hat, mich darauf vorzubereiten, weil es gab wirklich irgendwie viele Storylines, auch viele kleine Sachen. Wir hatten ganz viele Szenenwechsel und das war in den Folgen davor anders.
Ja.
Da war das viel stringenter als diese Folge und irgendwie, ja, vielleicht hat es mir deswegen nicht so gut gefallen.
Es wäre mir beim Gucken nie aufgefallen oder es ist mir beim Gucken nie aufgefallen. Und jetzt musste ich sie ja zusammenfassen.
Musstest du.
Musste ich. Oh. Und ich fand es eine sehr undankbare Aufgabe.
Ja.
Weil ich wirklich gemerkt habe, wie soll ich das aufschreiben, ohne dass das Skript unglaublich lang wird. Ohne jetzt, ich glaube, diese Podcast-Folge wird nicht unbedingt länger als andere Folgen. Aber es ist so viel einzelner Kram passiert in dieser Folge, dass...
Ja. Und fandst du das gut? Und wie hat dir das gefallen, jetzt mal unabhängig davon, dass du es jetzt zusammenfassen musstest?
Ja, es ist keine Folge, die sich mir irgendwie mal eingebrannt hätte. Obwohl natürlich das mit den Cousins weitergeht. Wir erfahren auch endlich, wer sie sind. Aber das war natürlich schon interessant. Aber alle anderen Handlungsstränge fand ich eher anstrengend.
Ja, das war auch mein Eindruck. Ich habe aber beim Gucken wieder gedacht, weil ich das ja letztens schon angesprochen hatte, dass vielleicht die nächste Serie ist, die wir schauen, Fargo ist, habe ich gedacht, ja, ich glaube, wir sollten Fargo gucken, zumindest die erste Staffel, weil ich auch glaube, dass dir die Serie gefallen würde. Ich finde, die sind sehr ähnlich, so vom Vibe, auch vom Stil, wie das Ganze gefilmt ist.
Dann gucken wir das.
Ja. Jesper, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, ja, es dauert noch ein bisschen. Aber wir wollen, bevor wir eine neue Serie anfangen, nochmal einzelne Themenblöcke machen. Zum Beispiel, warum heißen alle Skyler? Wie böse wird Walter wirklich? Was haben die Namen alle auf sich? Was ist das mit den Autos und so? Kleine Folgen, die aber, glaube ich, interessant sind, wenn man die ganze Serie
kennt.
Das wollen wir machen.
Ah, ja. Wusste ich noch gar nicht.
Ja. Das machen wir noch und dann fangen wir mit Fargo an.
Die können wir vielleicht auch mal zwischenstreuen. Vielleicht ist das interessanter, wenn wir sie nicht am Ende so geballt hintereinander raushauen, sondern auch mal zwischendurch was machen.
Ich glaube,
Aber das ist nicht, weil du
die ganze Serie kennen musst.
Okay. Na, dann wollen wir mal schauen, was wir daraus machen. Aber jetzt sind wir ja bei Folge 2, Staffel 3 schon.
Ja, bei Caballo sin Nombre.
Sí.
Ein Pferd ohne Namen.
Ja.
Es fällt aber natürlich auf, wir haben jetzt die zweite Folge der dritten Staffel und wir haben schon wieder einen spanischen Titel.
Mhm.
Und vielleicht können wir ja darüber schon mal kurz sprechen, bevor wir natürlich später noch mal einen detaillierten Rückschluss zum Folgentitel ziehen. Warum sind die jetzt auf Spanisch, die Titel? Was glaubst du, soll uns das sagen?
Tja, gute Frage. Also die Nähe zu Mexiko ist ja nach wie vor gegeben.
Ja.
Wollt das nicht umgezogen? Und die beiden Dudes, die da jetzt kommen, die kommen ja aus Mexiko, das haben wir schon gelernt.
Ja.
Also da wird wohl irgendwas passieren, dass Walter mit diesen Typen mehr zu tun hat.
Ja.
Und vielleicht ist es spätestens auf eine Verlagerung an. Oder also
ja.
Das ist jetzt mehr Richtung Kartells, Kartells, glaube ich eher. Kartells sind ja die, ist das spanische Pendant zu Gangs?
Ja.
Vielleicht irgendwas in die Richtung.
Ich glaube, ein Kartell ist noch ein bisschen was anderes als eine Gang.
Ja, vielleicht.
Aber ich würde auch sagen, dass das ein bisschen darauf hindeutet, dass wir dieses familiäre Umfeld verlassen, indem wir ja bis jetzt, wir haben ja sehr viel über Familienprobleme gesprochen, was Walters Einstieg in die Drogenszene für sein direktes Umfeld bedeutet.
Ja.
Und naja, in den letzten beiden Folgen oder in dieser und der ersten, der dritten Staffel haben wir jetzt ja schon gelernt, Walter scheint sich wirklich Feinde gemacht zu haben. Und jetzt kommt eine Tragweite auf ihn zu, mit der er vielleicht nicht rechnet.
Ja. Ja, kann gut sein.
Ja.
Vielleicht sollte ich mir die Titel nochmal ganz genau angucken nach der zweiten Staffel.
Ja.
Wo ich es ja nicht gemacht habe.
Nach der zweiten Staffel?
Also ich habe es ja in der zweiten nicht gemacht.
Ja.
Und da hätte man ja einige Rückschlüsse draus ziehen können aus der Handlung.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ist, aber du hast natürlich recht. Bisher nur spanische Titel.
Ja. Vielleicht können wir einfach auch schon mal kurz mehr über der Titel. Ich glaube, dafür müssen wir nicht erst die Folge besprochen haben. Wir können das wieder so machen wie früher. Wie damals in den guten alten Zeiten, Jesper, dass wir einmal darüber sprechen. Also, denn das Lied A Horse With No Name wurde von der Band America gesungen und wurde in den USA nach seinem Erscheinen 1972, so alt ist er schon, teilweise aus Radiostationen verbannt, weil man meinte, es sei eine Drogenmetapher. Horse würde für Heroin stehen.
Mhm. Okay, habe ich jetzt, lese ich so gar nicht. Also nee. Ich habe mir den Titel, also den Text auch durchgelesen und ich interpretiere da eher was ganz anderes. Für mich ist klingt das Lied eher nach so einer Sehnsucht, nach einer Flucht aus dem Alltag und der Möglichkeit, mal wieder runterzukommen, klare Gedanken zu fassen und auch nicht in irgendwelche Raster eingeordnet zu werden von den Personen um einen herum, sondern wirklich so eine Sehnsucht nach dem Alleinesein und der Einfachheit. Unbekümmertheit. Und ich würde da gar nicht so viel drauf rumdenken, glaube ich, auf diesem Intro und warum er jetzt genau das Lied singt, weil das ist ja, wir haben ja so eine Situation, Walter fährt alleine im Auto auf einer schönen Landstraße bei schönem Wetter und hat vielleicht gerade mal so ein High, weil er diesen Moment genießt und hört dann diesen Song. Und das passt einfach alles zusammen und dann singt er das halt mit und es geht ihm mal kurz gut.
Das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gemacht, Jesper. Denn die Folge ist ja auch nach diesem Song benannt.
Ja.
Und der Autor oder der die Lyrics geschrieben hat, hat auch gesagt, in dem Song geht es nicht um Drogen, sondern um Leere, Fremdheit und Identitätssuche.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich, was Walter doch gerade erlebt. Denn Identitätssuche, er ist ja wie ein Horse with no name, weil er ist plötzlich kein Familienvater mehr und er ist ja auch nicht mehr Heisenberg. Er hat schließlich zu Gas gesagt, er möchte jetzt nicht mehr weiter produzieren. Also er war die ganze Zeit zwei Leute, er wollte alles und jetzt hat er gerade alles verloren.
Mhm. Ja, aber Identitätssuche, ja stimmt, du hast natürlich recht, die Tatsache, dass er jetzt keine Familie mehr hat, spielt da sicherlich stark mit rein.
Ja.
Aber im Grunde sucht er ja eigentlich, seit er mit dem Drogenkochen angefangen hat, ist das ja eigentlich eine Identitätssuche.
Ja.
Aber was heißt das denn eigentlich, ein Pferd ohne Name? Ist das ein Sprichwort im Englischen? Gibt es das im Deutschen auch? Also steht das für Identitätssuche, wenn ein Pferd keinen Namen hat?
Weiß ich nicht, ob das ein Sprichwort da ist.
Ich kenne im Deutschen nur dieses, dass man dem Kind einen Namen gibt.
Ja. Was ja aber nochmal ein bisschen auch was anderes meint, als dass so eine Identität stiftest.
Ja, aber da hat sich mir irgendwie,
ja.
Also das Bild hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Ja, ich glaube, man muss das ganze Lied hören, weil ich finde, das wird schon sehr deutlich, dass es da um Identitätssuche geht.
Aber es sah sehr schön aus. Die Landschaft hat mir richtig gut gefallen. Dann dieser Shot auf die Wüste mit diesen enormen Wolken, die da zum Himmel steigen.
Ja.
Da kann man verstehen, dass er da eine guten Laune-Schwall in sich aufkommen spürt und ein bisschen mitsummt.
Ja, denn singt. Du sagst es ja schon, also im Cult-Opener ist Walter auf einer Landstraße unterwegs. Wirklich, wirklich schön ist es da, aber es ist schon auch absurd für deutsche Leute, wie platt es da ist und wie schnurgerade da eine Straße scheinbar endlos geradeaus geht.
Ja.
Also das, so eine Weite kann man sich hier ja gar nicht wirklich vorstellen. Nicht mal, wenn man durch Nordfriesland fährt.
Aber er ist ja auch nicht alleine.
Genau, er wird dann nämlich von der Polizei angeholt.
Ja.
Also ein Polizeiwagen fährt dann hinter ihm und macht Blaulicht an und er muss ranfahren. Und er wird angehalten und der Polizist fragt ihn, wissen Sie, warum ich Sie anhalte? Und er sagt, ich bin sicher, ich bin nicht zu schnell gefahren. Mhm. Nee, darum geht's auch nicht, sondern ihre kaputte Windschutzscheibe. Und er guckt so entgeistert nach vorne und die ganze Windschutzscheibe ist so kaputt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man denken konnte, da muss ich halt so schnell gefahren, aber hätte ich nicht gemerkt, ich bin sicher nicht so schnell gefahren. Wie kann man nicht sofort darauf kommen, oh ja, deswegen meiner Scheibe.
Er hat das bestimmt ausgeblendet, ja. Irgendwann.
Er konnte auch gut daran vorbeigucken.
Und wir haben ja noch gesagt zum Ende der zweiten Staffel, naja, jetzt wird's wohl, ich habe ja so gedacht, der holt sich jetzt ein neues Auto, weil da waren ja alle Scheiben Schrott. Mhm. Was auch keinen Sinn ergibt, weil das Auto ist ja jetzt wieder heile. Also er hat alle Scheiben reparieren lassen, nur die Frontscheibe nicht.
Ja.
Warum?
Das vielleicht ist sie die teuerste.
Ach so, aber die wichtigste lässt man dann kaputt, oder wie?
Ja, es soll nicht so ziehen.
Da er sind mag doch das alle nicht, Scheiben
wenn
kaputt
die Fahrradtür da keine Scheibe hat. Das ist ganz unangenehm im Ohr.
Ja.
Also, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall erklärt er dem Polizisten dann, ja, das kommt durch den Flugzeugabsturz, da haben sie doch sicherlich von gehört und ich war davon betroffen und es sind Trümmerteile auf mein Auto gefallen und er erklärt das so richtig wie so ein Lehrer, der die Schüler jetzt irgendwie begeistern möchte und so und das ist ein bisschen viel.
Aber die Maschine war nicht mal halb voll.
Ja.
Es war nicht mal das 50 schlimmste Absturz, der 50 schlimmste Absturz.
Zum Glück hat er das nicht wieder gesagt. Naja, auf jeden Fall hat der Polizist da überhaupt kein Verständnis für, beziehungsweise ist ihm auch egal, warum das passiert ist.
Ja.
Er sagt, es ist nur mal eine Ordnungswidrigkeit und er will Walter verwahren. Walter findet das aber gar nicht witzig und sieht sich plötzlich sehr in der Opferrolle und steigt aus dem Wagen aus und bepöbelt den Polizisten und sagt, das ist ja wohl sein verfassungsmäßiges Recht, seine Meinung zu äußern. Und der Polizist sagt, gehen Sie wieder in Ihren Wagen, kommen Sie mir nicht näher oder ich werde Pfefferspray einsetzen. Und Walter nimmt das aber nicht ernst. Er ist schließlich über alles erhaben oder whatever. Und ja, dann kriegt er eine Ladung Pfefferspray ab und fährt in den Knast.
Ja, und vielleicht ist es auch schon wieder ein kleiner Vorgriff auf den Rest der Folge, weil du hast gerade gesagt, dass er sich in einer Opferrolle sieht.
Mhm.
Und das tut er ja öfter in dieser Folge.
Ja.
Dass er das Gefühl hat, dass er in eine Opferrolle gedrängt wird.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, was bei Walter da jetzt los war. Ich finde es natürlich, er hat ja früher eher alles in sich reingefressen, was ihm so Negatives passiert ist.
Ja.
Was man ja auch nicht machen soll.
Nein.
Und gut wäre es, einen gesunden Umgang damit zu finden. Und Walter frisst es ja jetzt nicht mehr in sich hinein. Aber diese Reaktion ist auch nicht gesund, würde ich mal sagen.
Das würde ich auch sagen. Deutlich zu viel.
Er ist einfach total dünnhäutig.
Ja. Ja, es ist fast, bei How I Met Your Mother gibt es mal eine Folge, da geht es um Überkorrektur, dass du einen Fehler in deinem Leben bemerkst und ihn dann so heftig korrigierst, dass es dann in die andere Richtung schlimm ist. Und Walter hat sich ja wirklich alles gefallen lassen. Er hat sich ja in der ersten Staffel so rumschubsen lassen, zumindest noch am Anfang der ersten Staffel. Und so lief es ja scheinbar sein ganzes Leben lang. Und jetzt denkt er scheinbar, mit ihm kann man sowas nicht mehr machen. Er ist schließlich eigentlich auch Heisenberg und er ist jetzt jemand und so behandelt man ihn nicht. Und er ist ja eigentlich auch ein Opfer dessen. Er kann doch jetzt nicht noch vom Staat bestraft werden.
Ja.
Denn das war ja höhere Gewalt im Prinzip, was ihm da passiert ist.
Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, wie lange das her ist, oder? Also ich kann mir ja vorstellen, dass diese Kollision schon jetzt ein paar Tage her ist. Vielleicht Wochen eher nicht, oder? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Polizist da auch einen gewissen Handlungsspielraum hat. Aber wenn das jetzt schon so lange her ist, dass man sagt, naja, Kollege, aber so langsam müssten Sie Ihre Scheibe mal reparieren.
Ich finde, der wirkte schon auch sehr stur, dass es generell halt einfach, egal wie lange es her ist, eine Ordnungswidrigkeit ist und das.
Ja, man kann doch nicht mit so einer Scheibe rumfahren, oder? Das ist,
ja, natürlich nicht.
Außer
natürlich
man fährt halt nicht direkt zum, selbst dann ist es, glaube ich, schwierig. Oder
ich glaube, wenn du erklärt hättest, ich bin auf dem Weg zur Werkstatt und du musst ja das Auto da nochmal hinkriegen, Und es fuhr ja noch. Es war ja jetzt ja nicht so, dass, ja. Also er musste sich schon ein bisschen zur Seite lehnen. Aber ich glaube, das wäre dann okay gewesen. Also hier ist es ja so, als ich von dem LKW zerquetscht wurde, hat der Polizist zu mir gesagt, natürlich dürfen Sie noch zur Werkstatt fahren.
Ja.
Das war gut.
Aber konntest du noch fahren?
Ja.
Gut.
Das waren auch zum Glück nur 500 Meter oder so. Was wollte ich jetzt sagen?
Also es wurde nicht Luisa vom LKW zerquetscht, sondern ihr Auto.
Ja. Schrotti, rest in peace.
Ja.
Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, ich glaube, es ist ungefähr eine Woche her. Denn Skylar hat ja, als sie bei der Scheidungsanwältin war letzte Woche, gesagt, es ist vor einer Woche ja das Flugzeug abgestürzt und jetzt zieht sie aber wieder in das Haus ein und sie hat ihm noch die Zeit gelassen, da erstmal zu bleiben und wieder klar.
Also eine Woche und ein paar Tage vielleicht.
Genau, ja.
Ja, ist am Ende ja auch egal, weil darum geht es ja gar nicht wirklich, sondern eher um Walters Reaktion und seine Sturheit, es dann darauf ankommen zu lassen. Und ich kann das immer schwer nachvollziehen, aber wir kennen ja, glaube ich, alle diese Videos von genau diesen Situationen in echt, wo Leute einfach ihre, naja gut, es gibt, man muss natürlich unterscheiden zwischen Situationen, in denen die Leute für irgendwas beschuldigt werden, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt so nicht in Ordnung, wie die Polizei hier vorgeht. Und Situationen, wo man sagt, okay, ey, bleib einfach ein bisschen ruhiger, so, dann schreibt er dir eine Verwarnung. Ich meine, was, dann zahlt er da, weiß ich nicht, $40 und dann fährt er halt weiter.
Ja.
Und also er reagiert da halt komplett falsch.
Ich glaube, das war einfach der Tropfen, der ihn fast zum Überlaufen
gebracht hat. Ja, gut, er hat natürlich auch, also klar ist er dünnhäutig auch dadurch, dass seine Familie ihn jetzt verlassen hat. Das nagt natürlich an den Nerven.
Ja.
Und man sieht dann, wie schnell das gehen kann in so einer Situation von ich bin gut gelaunt zu ich verliere die Kontrolle über mich selbst.
Ja.
Aber Walter ist eigentlich gut darin beraten, nicht aufzufallen.
Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns gleich darüber sprechen, wie es mit Walter weitergeht. Lass uns erstmal kurz über die Cousins sprechen, denn unsere Glatzköpfe sind offenbar die Söhne von Tio, von Hector Salamanca.
Ja.
Und somit die Cousins von Tuco, die er ja schon angekündigt hatte Anfang der zweiten Staffel, dass die vorbeikommen wollten.
Ja.
Hat dich das überrascht?
Nee, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber es war so, okay, logischer Schluss.
Ja, finde ich auch. Das passt in die Story.
Ja.
Und sie besuchen auf jeden Fall Hector im Altenheim und befragen ihn mit Hilfe eines Spiels mit so einem Alphabet dazu, wer Tuco ermordet hat. Und so finden sie heraus, dass es ein Mann namens Walter White war.
Ja, das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, der Sinn dahinter. Weil wir springen ja jetzt ein bisschen durch die Gegend. Am Ende der Folge sind die beiden ja bei Walter in der Wohnung und werden dann zurückgepfiffen. Durch Gus vermeintlich.
Ja.
Aber Gus wird ja schon wissen, dass Walter dieses Drogengeschäft aufgebaut hat und dass er Tuco auf dem Gewissen hat. Warum müssen die denn seinen Namen nochmal rausfinden?
Tja, das ist doch jetzt hier die Frage. Also, in welchem Verhältnis stehen sie zu Gus?
Den Eindruck, den das erweckt oder vielleicht erwecken soll, ist, dass sie von Gus beauftragt worden sind.
Imposant.
Also es erweckt den Eindruck, dass sie von Gus beauftragt wurden und dass Mike am Ende Gus anruft.
Das finde ich gar nicht. Also hätte ich nie so interpretiert.
Wieso? Mike ruft doch irgendwo an, Gus wird ein Telefon gegeben und die beiden Typen hauen wieder ab.
Ja.
Das ist doch dann die naheliegendste Erklärung.
Oder dass Gus halt der oberste Boss ist und davon gar nichts wusste und sie jetzt gerade auf eigene Faust sich an Walter rächen wollen, weil sie glauben, dass Walter...
Oder es sind sogar mehrere Kartelle involviert und die haben gar nichts miteinander zu tun.
Ja.
Ja. Aber
also
gut,
Gus hätte ja kein Interesse daran, dass Walter stirbt eigentlich.
Doch, hätte er. Weil Walter doch weiß, wer er ist. Walter könnte ihn offenlegen.
Ja, aber er ja Walter auch. Ist ja eine Pattsituation.
Ja, aber nicht mehr für Gus, wenn Walter er ihn Walter kann, umbringen lässt.
Walter kann ja Gus nicht verraten, ohne dass er sich selber verrät. Also warum sollte er jetzt einen Mord beauftragen?
Ja, aber wenn Gus die Möglichkeit hat, ein Risiko, mag es auch nur gering sein, aus dem Weg zu räumen, dann würde er das doch machen.
Walter ist der beste Meth-Koch auf dem Markt.
Ja,
warum sollte man den jetzt umbringen, ohne vorher von seinem Potenzial? Ja.
Er möchte nicht mehr. Er ist raus.
Da wird es ja wohl andere erstmal andere Schritte geben, die du als Geschäftsmann unternimmst, bevor du den dann umbringst und damit jede Möglichkeit verwirfst, an dieses Produkt noch ranzukommen.
Kannst du mir dann erklären, wie du es verstanden hast, ohne dass du jetzt irgendwas spoilerst?
Ja.
Oh, mein Laptop wird ganz warm, aber ja, mach mal.
Es ist auch relativ warm hier.
Meine Güte.
Kann ich. Also ich habe das gleich so verstanden, dass die Hühner.
Was?
Dass die beiden Cousins die Söhne von Hector sind und Hector und die sich jetzt gemeinsam für den Mord an ihrem Cousin, ja, Neffen
Tuco
rächen wollen. Und dass das gar nichts erstmal mit Gast zu tun hat. Und dass Gast die dann zurückgepfiffen hat, hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er entweder im gleichen Kartell ist, aber höher gestellt ist als Hector oder die beiden Cousins, und die deswegen zurückpfeifen kann. Und die nicht einfach jemanden umbringen dürfen, ohne dass er das befürwortet. Oder dass er halt in einem anderen Kartell ist und die keinen Krieg riskieren wollen. Er schreibt ja nur Poyos. Sie sollen ja nur zu ihm kommen. Es heißt ja noch nicht, dass hier irgendwas abgeblasen ist, aber sie sollen erstmal zu ihm kommen und darüber reden.
Weil Mike sagt, es gibt was, was er wissen muss.
Ja.
Und damit meint er wohl Gus.
Ja.
Was Gus wissen muss.
Ja.
Deswegen bin ich auch darauf gekommen, dass Gus ursprünglich die Anweisung gegeben hat, ihn umzubringen. Und dann kommt aber Mike und sagt, er muss noch was wissen. Und daraufhin soll er dann entscheiden.
Also ich habe das gleich so interpretiert, dass Gustavo überhaupt nicht wusste, dass die beiden jetzt in Deutschland sind, wollte ich gerade sagen. In New Mexico
nicht.
Sind.
Ja, bitte. Den möchte ich nicht begegnen in der U-Bahn, ne? Mit dieser schicken silbernen Axt.
Ja.
Die zu ihren silbernen Anzügen passt.
Ja. Also, dass er das halt nicht wusste. Und Mike hat ihn darüber informiert, denn Mike hat die ja auch nur zufällig gesehen.
Ja.
Und er wurde dann in Kenntnis gesetzt und hat sie zurückgerufen. Naja, aber lass uns das auf jeden Fall mit den Cousins später weiter besprechen, wenn wir wissen, was eigentlich in Walters Leben im Moment so los ist, außer dass er Pfefferspray ins Gesicht bekommen hat. Und lass uns erstmal über Hank sprechen.
Ja.
Denn Hank präsentiert die Auswirkungen des Massakers, das die Cousins Ende letzter Folge angerichtet haben. Und wir erfahren, dass sich das Fahrzeug bei dem Anschlag kurz hinter der mexikanischen Grenze, also schon auf US-amerikanischem Boden, befand. Das wollten wir ja wissen. Wir haben uns ja gewundert, warum die das mitten im Nichts in die Luft
jagen. Aber es beantwortet natürlich immer noch nicht unsere Frage, warum so unmittelbar.
Sie wurden erstmal über die Grenze geschmuggelt.
Ein paar Kilometer hättet ihr noch mitnehmen können, Jungs.
Ja, das stimmt. Naja, und Hank sieht da drin halt astreine Kartellarbeit, so wie er es nennt. Und wollte den Fall daher übernehmen, obwohl gar keine Drogen in dem Fahrzeug gefunden wurden oder so. Es wäre jetzt normalerweise nicht an die DEA gegangen. Denn es ist nicht offensichtlich, dass es hier um Drogen geht. Und ja, da muss man wirklich sagen, astreine Polizeiarbeit von ihm wieder. Auch da, er scheint ja wirklich zu verfolgen, was gibt es im Moment, was ist hier los in New Mexico insgesamt.
Er hat einen Google Alert eingestellt.
Genau. Und hat dann dafür gesorgt, dass die DEA diesen Fall übernimmt, falls er recht hat und es sich hier um Kartellarbeit handelt. Finde ich ambitioniert.
Ja. Er ist wirklich ein guter Polizist.
Ja.
Er macht seine Arbeit sehr gut. Also die Beförderung, die er da bekommen hat, hat er sich verdient.
Ja.
Auch wenn er jetzt da nicht mehr arbeitet. Aber und das gefällt mir irgendwie auch an Hank, weil er ansonsten ja eher wie so ein Idiot rüberkommt, zumindest zwischenmenschlich.
Ja.
Oder unbeholfen. Er ist ja nicht. Er gibt ja schon oft sein Bestes, würde ich mal sagen. Er weiß nur manchmal nicht, wie er besser mit Situationen umgehen soll. Und auf der Arbeit ist er aber wirklich sehr ordentlich.
Ja.
Und ich finde es so immer noch so ein bisschen unglaubwürdig, dass er die ganze Zeit da von seinen Kollegen ausgelacht wird, wenn es um dieses blaue Meth geht. Also, der Gumi kommt wieder an und sagt: Mensch, wir haben immer noch nichts von deinem blauen Meth gehört. Also, ob es das noch gibt. Und alle so, ha, 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 ha.
Ja.
Und denkt sie so, würden die so reagieren? Also klar, das soll so ein bisschen zeigen, dass Hank sich, Hank da der Einzige ist, der noch daran glaubt. Und das Ganze so ein bisschen.
Ja, und dass er der Einzige ist, der wirklich engagiert ist. Die anderen sollen, glaube ich, auch ein bisschen faul dargestellt werden. So, die geben sich jetzt einfach damit zufrieden, dass Jimmy rein und raus ins Gefängnis gegangen ist und angeblich der Heisenberg ist und gut ist. Die wollen nicht sich immer weiter mit einem Fall beschäftigen, der eigentlich schon abgeschlossen ist. Kein Bock drauf. Und Hank gibt sich damit aber nicht zufrieden, denn der macht seinen Job scheinbar wirklich aus Leidenschaft.
Ja. Ja, aber warum das jetzt so passiert ist mit dem amerikanischen Boden, keine Ahnung.
Sie waren natürlich noch weit genug weg, um unbeobachtet so einen Massenmord begehen zu können.
Ja.
Und eine Explosion erzeugen zu können.
Vielleicht ging es darum, also wenn es wirklich jetzt hier so ein Kartell-Bandenkrieg wird, war das vielleicht einfach eine Aktion, um die Polizei, die DEA, irgendwie auf eine andere Bande aufmerksam. Also mal hypothetisch, es gibt zwei Kartells und das eine Kartell beschuldigt das andere Kartell, jetzt in dem eigenen Gebiet zu wildern. Und dann fungiert man, erstellt einen Mord.
Ja.
Und dann begeht man eine Tat, bei der man versucht, die DEA auf dieses Kartell zu hetzen. Das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit.
Ja.
Aber wir wissen ja noch gar nichts darüber. Also ich zumindest nicht.
Ich schon, ja. Aber ich sag's nicht.
Danke.
Ja, auf jeden Fall hat Hank dann seine Rede gerade zu Ende gehalten, als er einen Anruf der örtlichen Polizei erhält.
Mhm.
Und da geht er ran und er muss dann Walter aus dem Knast holen.
Ja.
Denn der wurde für sein respektloses Verhalten dem Polizisten gegenüber erstmal kurz eingesperrt.
Mhm.
Und er fährt dann auch hin und redet mit dem Polizisten und sagt, Walter wird sich entschuldigen, der ist wirklich so eine arme Sau.
Ja.
Und Walter hört das alles. Und es ist natürlich es ist wie so oft bei Hank. Er macht ja das Richtige. Es ist natürlich super nett von ihm, dass er hinfährt, um Walter aus dem Knast zu holen. Aber er macht das auf eine Art und Weise, wo man wirklich denkt, sag mal, merkst du eigentlich noch was? Es ist doch jetzt gerade völlig unnötig, dem Polizisten, der Walter festgenommen hat, zu erzählen, was Walter eigentlich für ein armer Mann ist. Der hat ja Krebs und jetzt hat ihn auch noch seine Familie verlassen und jetzt ist er eigentlich auch obdachlos. Und
ja, er ist ja nicht besonders taktvoll.
Nee.
Aber auf der anderen Seite dient es natürlich wieder so ein bisschen auch Walters Zweck, ihn so darzustellen, dass es eine Rechtfertigung gibt für seine Taten. Weil er halt die ganze Zeit irgendwie der Anti-Held in seiner Familie ist.
Ja.
Und diese Szenen sollen uns immer auch regelmäßig daran erinnern, dass Walter der Loser ist in der Familie.
Ja. Und dass er immer noch so gesehen wird, nach wie vor.
Und da hilft diese Figur wie Hank, hilft ihm da natürlich.
Ja.
Zumindest was das Bild angeht, was da entstehen soll.
Ja, das stimmt.
Aber ist natürlich unangenehm für Walter. Da muss er jetzt durch.
Da muss er durch, ja. Gut, er kommt dann auf jeden Fall aus dem Knast raus und Hank und er reden dann darüber, dass Skylar sich von ihm scheiden lassen möchte. Und sie möchte außerdem verhindern, dass er die Kinder sieht. Und er sieht die Trennung als Katastrophe und unterhält sich später auch noch mit Saul darüber, der ihm dann sagt, dass Skylar sich sicher nicht an die Polizei wenden wird. Und Walter sagt dann, darum geht es mir doch gar nicht, dass sie das jetzt weiß und sich an die Polizei wenden könnte. Aber es ist für mich einfach eine Katastrophe, dass meine Familie jetzt zerbrochen ist. Also ihm geht es jetzt gerade wirklich mal nicht um sich direkt, sondern schon um diese Familie.
Ja, es ist wirklich eine extrem späte Einsicht von ihm. Und auch ein bisschen nervig, fand ich. Also, weil ich gedacht habe, ja, you get what you deserve, so. Aber macht natürlich die Situation für ihn jetzt nicht unbedingt besser.
Er hat scheinbar nicht damit gerechnet. Irgendwie ja schon, weil er es ihr ja die ganze Zeit nicht erzählt hat. Aber ich glaube, er ist auch so überzeugt von sich selbst, dass er eigentlich immer gedacht hat, er wird die Situation noch retten können. Er hat das schon letztlich immer alles im Griff. Und jetzt ist ihm klar geworden, dass das nicht so ist. Oder Skylar hat ihm eindeutig klar gemacht, dass das nicht so ist.
Ja, und er wird ja auch im Laufe der Folge noch wirklich ein bisschen komische Versuche starten, da irgendwie wieder seine Familie zurückzubekommen.
Ja.
Aber einmal ganz zu der Sache von Saul, der ja erklärt, warum Skylar nicht zur Polizei gehen wird. Er sagt, es geht ums Ansehen der Familie. Allein um ihre eigenen Kinder zu schützen, würde sie das nicht machen. Um Hank zu schützen, weil wie sähe das denn aus?
Hm.
Wo ich mir gar nicht sicher wäre, ob das wirklich so ein großes Problem für Hank wäre, weil ich meine, so richtig die konkreten Hinweise hätte er jetzt auch noch nicht gehabt. Gut, wer weiß, wie das da gehandhabt wird. Und dass eventuell auch Eigentum beschlagnahmt wird wegen des Kapitalverbrechens. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob Skylar so weit denken würde. Also ich kann mir ruhig vorstellen, dass Skylar irgendwie emotionsgeleitet zur Polizei rennt und das alles erzählt. Also so sicher, wie Saul sich da ist, wäre ich mir nicht unbedingt. Auch wenn Skylar natürlich gesagt hat, sie behält das für sich.
Saul ist sich ja scheinbar auch nicht so sicher. Schließlich setzt er ja dann Mike auf Skylar an, damit Mike Bescheid sagt, falls sie doch zur Polizei
geht. Das ist der Grund dahinter. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden, warum Saul jetzt Mike beauftragt, Skylar zu überwachen.
Ja, ich bin mir sicher, das ist der Grund. Mike soll dafür sorgen, dass, falls sie doch zur Polizei gehen möchte oder schon mal irgendwie sowas andeutet, weil sich zu Hause, er verwanzt ja das Haus, dass Skylar nicht zur Polizei geht. Und ich glaube schon, dass er recht damit hat. Nicht mit allen Punkten. Ich glaube, an viele Punkte hätte sie auch nicht gedacht. Sie ist keine Juristin. Aber der Punkt, dass das die Familie beschmutzen würde, das ist, glaube ich, sowas von der ausschlaggebende Grund. Und das passt so heftig zu Skylar. Sie ist ja schon wirklich eine extrem konservative Frau, die sehr viel Wert darauf legt, wie ihre Familie nach außen wirkt. Und das jetzt öffentlich zu machen, wäre ja mit das Schlimmste, was passieren könnte. Und damit würde sie ja in ihren Augen auch das Leben von Walter Jr. auf jeden Fall schon mal ruinieren. Holly würde das wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht so touchen.
Vermutlich nicht. Die kriegt, glaube ich, noch nicht so viel mit.
Das glaube ich auch.
Ja, das kann sein.
Ja, wir sehen dann auch kleiner, fand ich witzig, so nebenbei zu sehen. Saul geht ja dann in sein Auto und wir sehen sein Kennzeichen. Lawyer ab.
Ja, ich habe gedacht, wenn Saul ein Zahnarzt wäre, dann hätte er vermutlich so ein Porsche, wo so Sticker drauf sind von seiner Zahnarztpraxis.
Ja.
So ein Typ ist das.
Ja.
Ich finde es lustig, ehrlich gesagt.
Fand ich auch
vielleicht
lustig. Ich finde, er ist ein super lustiger Typ und er ist wirklich ein guter Seriencharakter und er scheint ja auch ein guter Anwalt zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es solche Typen in Amerika gibt. Hier könntest
Garantiert.
Du ja das als Anwalt so nicht unbedingt durchziehen.
Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da wäre ich mir gar nicht so sicher.
Darfst du Werbung machen?
Nee, das natürlich nicht. Aber ich meine, dass man so eine Art Mensch ist und trotzdem Anwalt ist.
Ja, das
da bin ich mir
auf jeden
relativ
Fall.
Sicher,
ja, das glaube ich auch, das auf jeden Fall. Aber
nee, ich glaub,
ja, so nach außen so eine schillernde Figur, das hättest du hier, glaube ich, nicht.
Es gibt hier natürlich ein paar prominente Anwälte.
Ja.
Aber dieses Bild entsteht dann ja, glaube ich, eher über die Fälle und über die Mandanten, die sie dann vertreten und nicht über irgendwelche dubiose Werbung, die sie dann machen. Weil sie es ja, wie du gerade sagtest, glaube ich, nicht machen dürfen.
Ja, ist ja auch richtig so eigentlich, ne? Ist ja schon ein bisschen unseriös, finde ich.
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht,
ob die es machen, ob Anwälte darauf angewiesen sind,
ja,
überhaupt Werbung zu machen.
Ja, ich hoffe nicht. Ich glaube, das muss ja über Mund-zu-Mund-Propaganda laufen. Propaganda. Walter sagt auf jeden Fall aber auch noch zu Saul, ich kann kein Bösewicht sein, weil Saul ihm sagt, jetzt koch doch weiter.
Da hab ich die Augen verdreht. Ach, Walter.
Ich habe auch gedacht, das wird ein Aufreger für Jesper sein.
Oh, der hat so eine gestörte Selbstwahrnehmung.
Ja.
Er ist doch schon mittendrin.
Ja.
Also das ist so eine Selbstmitleidstour, die er da gerade fährt. Und da fällt es mir wirklich schwer, Partei zu ergreifen für ihn.
Er kann es halt für sich selber noch nicht so akzeptieren.
Ja.
Ne?
Er hat ein ganz anderes Bild von sich im Kopf, als das, was er nach außen abgibt.
Und das Problem haben ja viele Menschen.
Aber andererseits wirkt er dann manchmal trotzdem so, als würde er das verstehen in diesen Momenten, wie in der letzten Folge, als er in diesem Interview saß und sein Sohn dann gesagt hat, was für ein toller Mann er ist.
Mhm.
Da ist ihm ja bewusst, also da wusste er ja, dass er das nicht ist. Und dann gibt es wieder so Situationen, wo er dann plötzlich wieder anders ist und sich selbst mitleidet.
Er ist ein vielschichtiger Charakter.
Ja.
War auf jeden Fall spannend, dass er schon wieder sagt, er kann hier nicht der Böse sein. Hat er ja zu Jesse auch schon gesagt, letzte Folge.
Ja, schlechte Nachricht für dich, Walt. Du bist schon längst der Böse.
Ja, das stimmt. Jesper.
Ja?
Nicht so gegen Walter haten immer.
Du sollst nicht immer so gegen Skylar haten.
Als wir mit diesem Projekt angefangen haben, hätte ich nie gedacht, dass wir diese gegensätzlichen Meinungen einnehmen werden.
Das ist ja auch das Schöne daran.
Das ist das Schöne.
Dass du auch mal neue Perspektiven aufgezeigt bekommst und auch mal über deinen Tellerrand hinaus gucken kannst.
Ja, genau. Vielen Dank.
Aber dafür. Da kommen wir ja gleich noch zu.
Genau.
Vorher kriegt Walter ja noch Besuch.
Ja, von Walter Jr.
Der wieder Walter Jr. genannt werden möchte.
Genau, das stellt er nämlich klar.
Ja.
Sein Name ist Walter Jr. und er versteht nicht, warum er immer Flynn genannt wird. Können jetzt alle Leute den Namen von Walter schon nicht mehr in den Mund nehmen. Aber wie er sich gegenüber seiner Mutter verhält, müssen wir gleich nochmal gesondert besprechen. Denn ja, jetzt sitzt er erstmal unerwartet bei Walter vor der Tür und Walter freut sich erstmal. Mhm. Aber er ruft Skylar an und sagt ihr Bescheid, dass Walter Jr. da ist und sagt dann wieder, ja, der Verkehr. Also soll ich mich da jetzt wirklich reinstürzen oder ihn lieber heute Abend dann vorbeibringen? Und dann lässt sie sich auch darauf ein und sagt, ja, bring ihn halt heute Abend nach Hause. Und Walter Jr. ist wirklich enttäuscht von Walter, dass er sich nicht gegen Skylar auflehnt, sondern das Spiel mitspielt und sich klein macht. Und Walter sagt ihm dann aber, dass er nett zu Skylar sein soll und keine Partei ergreifen soll. Denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
Und das ist auch gut von Walter, dass er das nicht macht. Also in diesen Scheidungen entstehen ja relativ oft so relativ dreckige Grabenkämpfe,
ja,
wo die Kinder dann zwischen die Parteien geraten. Und ich glaube, das ist, ich habe jetzt keine Erfahrung, aber ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man die Kinder da versucht, irgendwie rauszuhalten. Und Walter hat ja auch recht, wenn er sagt, es gibt mehrere Seiten der Medaille. Und ich finde es sehr gut, wie er mit seinem Sohn so spricht.
Ja.
Dass er ihn natürlich nicht in voller Gänze erreicht, liegt natürlich auch ein bisschen an der Phase, in der Walter Jr. auch alterstechnisch ist. Er ist halt ein Teenager.
Ja.
Und es ist auch richtig, dass Walter Jr. nicht alles erfahren, also obviously nicht alles erfahren muss.
Mhm.
Von daher finde ich das sehr gut, wie er mit ihm umgeht.
Ja, finde ich auch. Natürlich sagt er eben nicht die ganze Wahrheit, aber ich glaube, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel für Walter Jr.
Ja, absolut. Und ist der Walter Jr. zockt PSP, habe ich gesehen. Weißt du, was das ist? PSP? Eine PlayStation Portable. Ja, das ist so ein kleines Handheld. Mhm. Hatte ich früher auch. Und mir ist sofort aufgefallen, als ich das gesehen habe, dass er das zockt. Und es ist mir sofort eingefallen, dass ich es gab früher Filme für die PSP. Und ich habe mir mal zwei Filme gekauft, weil ich dachte, cool, dann kann ich im Auto Filme gucken.
Ja, cool.
Und ich habe die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gehabt.
Mhm.
Ein richtig schlimmer Film mit Sean Connery. Und ich glaube, die Maske des Zorro. Und die habe ich dann immer so geguckt, bis mir eingefallen ist, naja, so zwei Filme auf PSP, weiß ich nicht. Mein Lieblingsspiel auf PSP war Loco Rocco.
Mhm. Kenn ich nicht.
So ein bisschen wie Super Mario. Da musste man so einen dicken Sack durch so eine Welt rollen, indem man mit den beiden Tasten oben rechts und oben links die Welt immer so gekippt hat. Und wenn man beide gedrückt hat, ist der Sack gesprungen. Wenn man beide Tasten gedrückt gehalten hat, dann hat sich der Sack in ganz viele zehn kleine Säcke aufgeteilt und dann konnte man durch so enge Rohre und so rutschen. Hat wirklich Spaß gemacht.
Das hört sich ganz danach an.
Ja, also vielleicht hat Walter Jr. Loco Rocco gespielt.
Vielleicht.
Oder Patapong. Und wie sie alle hießen, die Spiele damals.
Er hört sich wirklich toll an.
Ja.
Also ich hatte Nintendo DS und habe Super Mario Bros. Gespielt. Bros?
Bros.
Bros. Ja, das war fantastisch. Ja. Gut, auf jeden Fall bringt Walter dann seinen Walter Jr. nach Hause und bringt außer ihm noch eine riesige Familienpizza mit und auch Dipping-Sticks. Das ist wichtig nochmal zu erwähnen. Er hatte auch Dipping-Sticks dabei. Aber Skylar will wirklich absolut keinen Kontakt mehr zu ihm und lässt ihn gar nicht ins Haus. Und Walter geht dann frustriert und wirft die riesige Pizza aufs Dach. Mhm. Und das ist eine ikonische Szene. Da muss man wirklich mal sagen, es wohnen jetzt normale Leute in diesem Haus.
Mhm.
Die haben das Haus gekauft, sich das vielleicht auch nicht so gut überlegt. Aber die leben jetzt in diesem Haus und Fans werfen immer wieder Pizza auf das Dach der Garage.
Ach, scheiße, das war auch ein bisschen asozial.
Ja, sie haben dann irgendwann ein Schild aufgestellt, kein Pizza werfen.
Ich habe bei Google Maps mal geguckt oder Google Street View und da ist das Grundstück komplett eingezäunt und es stehen mehrere Schilder im Garten, an der Garage hängen Schilder. Ich konnte die nicht alle lesen, aber ja, es scheint so, als hätten die doch Probleme damit.
Ja.
Ich frage mich, ob dieses Haus teurer gewesen ist durch die Serie. Oder ob es einen normalen Preis hatte.
Ich kann mir vorstellen, dass es
ich wäre mir da nicht so sicher.
Günstiger war. Warum sollte man sich das denn sonst auch antun, da wohnen zu bleiben? Ich glaube, in Albuquerque oder New Mexico generell gibt es schon viel Auswahl, dass man auch woanders wohnen
könnte. Ich dachte gerade ganz kurz, du meintest, warum sollten sich Skylar oder Walt das antun, nach Ende der Dreharbeiten da weiter wohnen zu bleiben? Als wenn das so eine Doku wäre.
Ich meine jetzt schon die Leute, warum sollten sie sich dieses Haus gekauft haben? Vielleicht einfach, weil es günstiger war. Es ist doch nicht attraktiv, da jetzt zu leben mit diesen ganzen Menschen. Da kommen wohl wirklich täglich Fans und gucken sich das an.
Also, wenn wir beide jetzt in Albuquerque wären, dann würden wir doch auch dahin fahren, oder?
Wir würden dahin fahren.
Uns wäre das scheißegal, dass da Leute wohnen. Wir würden da Pizzen aufs Dach werfen, Dipping Sticks. Wir würden klingeln und sagen, wir haben Dipping Sticks.
Ja.
Wir würden hinten baden gehen. Wir würden Trümmerteile übers Grundstück werfen.
All das?
Klar.
Was man halt so macht.
Ja.
Ja, also ein bisschen respektlos.
Guter Wurf auf jeden Fall von Walter. Und er sah selber kurz überrascht aus, weil er nochmal hochgeguckt hat nach dem Wurf.
Ja. Auch witzig. Das ist alles so witzig heute. Jetzt mal. Die haben sich diese Szene ja überlegt und wollten mal gucken, ob es klappt. Aber Bryan Cranston ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr zielsicher werfen kann. Du hingegen kannst ja perfekt fangen.
Ich wollte gerade sagen, Walter und ich können richtig gut im Park was spielen.
Ja.
Werfen und fangen.
Genau. Allerdings, wenn du zurückwerfen müsstest, dann wäre kurz uncool.
Ja, nee, ich würde dann immer den Ball wieder, ich würde so laufen oder man nimmt einen Hund dafür.
Ja, stimmt.
Okay, aber es war dann, war das dann so geplant, dass die Pizza auf dem Dach landet?
Genau, das war so geplant und es war tatsächlich auch ein One-Taker.
Hm. Also sie hatten mehrere Pizzen, die wurden dann gegessen, aber nur eine haben sie, gut, das war vermutlich keine echte Pizza gewesen.
Doch,
aber
war eine echte Pizza und sie haben sie auch mit Absicht natürlich nicht schneiden lassen, damit das, ja, dann natürlich damit die Pizza besser fliegt, aber es ist für die Serie wohl auch ein Sinnbild gewesen, weil Walter sich die Einheit wünscht und Skylar das nicht möchte.
Die Pizza ist das Bild dafür?
Alles.
Okay.
Alles hat ja ständig immer noch ein Meaning, damit du das als Zuschauer ja wirklich alles richtig checkst. Und die Pizza war unter anderem auch ein Bild dafür, dass er sich die Einheit wünscht und Skylar lehnt es aber ab.
Walter wünscht sich die Einheit.
Ja.
Ja.
Hat er ja bekommen.
Und Walter fragt dann ja noch so blöde an der Tür, was für ein Exempel willst du hier statuieren?
Ja.
Also er hat es auch null gecheckt, ne?
Ja.
Dass Skylar da durch ist eigentlich mit ihm.
Er findet es langsam, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Als er noch mit Walter Jr. gesprochen hat.
Wie so ein Scherz.
Ja, genau. So, du hast doch deinen Standpunkt jetzt klar gemacht. Ja. Du warst jetzt beleidigt. Ist ja jetzt dann aber auch mal gut,
und
ne?
Hier sind Dipping Sticks.
Genau. Du liebst doch Dipping Sticks.
Oh. Wirklich, da habe ich wirklich gedacht, Walter?
Ja.
Reiß dich mal zusammen.
Ja. Ja, man merkt, ihm reißt jetzt langsam der Geduldsfaden.
Ja, und Walter sagt, er kann die Pizza ja noch in den Kühlschrank machen.
Ja.
Am nächsten Tag ist ja besser. Den Kühlschrank würde ich gerne sehen, wo diese Pizza reinkommt.
Ja.
Wie stellt er sich das vor? Er kann die ja nur stapeln, die Pizza.
Genau. Erstens das. Und welche Pizza schmeckt dann am zweiten Tag besser als am ersten? Was stimmt mit ihm nicht?
Ich würde es so machen. Sagst du es mal, Luisa. Ich würde es so machen, ich würde sie zerschneiden. Und dann würde ich in meinem Kühlschrank überall einzeln die Pizzastücke hintun. In jede Etage. Anders geht's ja nicht. So, dass du quasi dann den Kühlschrank aufmachst und überall sind einzelne Pizzastücke.
Du kannst sie nicht aufeinander legen, dann wird's eklig. Aber es gibt dafür extra Brotdosen.
Für so eine große Pizza?
Da musst du halt wirklich klein schneiden dann.
Für die einzelnen Stücke?
Ja.
Ich dachte, so eine ganz lange, flache Brotdose.
Weil die das natürlich
dann
besser
in die Schule
macht.
Dann.
Und die passt dann auch in den Kühlschrank plötzlich.
Wo man die so einzeln von der Seite reinschiebt, die Pizza.
Genau.
Und die kann man dann so irgendwie hochkant hinten so ran. Ich weiß nicht, amerikanische Kühlschränke sind ja mit Sicherheit größer als denen, den ich zu Hause habe.
Deutlich größer, ja. Bei denen ist ja alles XXL.
Ja, aber Walter dreht dann ja wirklich durch eigentlich ab dem Moment, oder?
Ja, wir haben ja wirklich gemerkt, ihm reicht es jetzt langsam mit Skylar. Und er fährt dann nach Hause, er scheint sich auch irgendwie betrunken zu haben oder was auch immer. Auf jeden Fall wacht er am nächsten Morgen auf. Er liegt auf dem Boden, das Gesicht voller Popcorn. Cornflakes wäre auch lecker gewesen. Voller Popcorn, in dem er scheinbar geschlafen hat. Und dann spricht Skylar ihm auf den Anrufbeantworter und sagt, wenn du hier weiter die ganze Zeit auftauchst, dann hole ich mir einen Gerichtsbeschluss. Und dann platzt ihm der Kragen.
Ja.
Und sagt, blöde Kuh, das lasse ich mir nicht gefallen. Und packt seine 7 Sachen wieder ein.
Mhm.
Und geht zurück nach Hause. Er verschafft sich Zugang zum Haus über den Kriechkeller, sagt man, glaube ich, dazu. Habe ich bei Modern Family gelernt. Deutsche Häuser haben das ja nicht.
In der letzten Folge fiel der Begriff Winkelzug. Den habe ich gelernt, letzte Folge.
Wirklich, den kannte ich. Oh. Hast du nicht Suits geguckt?
Nee, habe ich nicht.
Ja. Daran
aber ja, er ja. kriegt durch seinen selbstgebauten...
Genau, ist noch voller Spinnweben. Ekelhaft.
Der sieht richtig wahnsinnig aus, als er da auftaucht.
Ja. Plötzlich steigt er halt durch den Boden.
Wie so ein Zombie.
Im Heizungsraum, genau. Und geht dann erstmal duschen. Und während er duscht, hier schließt sich der Kreis zu den Cousins, brechen die ins Haus ein und setzen sich aufs Bett und warten nett, bis Walter, der unter der Dusche nochmal Horse with No Name singt, dann rauskommt, damit sie ihn mit ihrer verchromten Axt hinrichten können.
Kopf kürzer machen.
Genau. Und der eine von den Cousins guckt dann auch das Plastikauge an, mit dem Walter immer noch rumrennt, also das Auge von dem Fuchs, und guckt auch ein bisschen irritiert, was will er denn damit?
Ja.
Und dann bekommt er eine SMS von Gustavo, Poyos, und sie gehen. Und Walter kommt aus der Dusche und merkt, dass das Auge anders in seinem Koffer liegt als vorher, aber denkt sich dann scheinbar nichts weiter dabei. Ich meine, was?
Ist gerollt.
Es ist ja auch rund.
Ja.
Was denkt er?
Runde
sich?
Dinge rollen halt.
Eben, so ist es doch.
Er ist zwar kein Physiker, aber immer ein Chemiker.
Eben.
Das ist ja sehr, also, sehr dicht beieinander.
Ja, das ist ja schon mal etwas auch. Ja, also er hätte jetzt fast mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er die Trennung von seiner Frau nicht akzeptieren kann.
Mhm.
Aber hat ja dann nochmal Glück gehabt, dass Gus ihm das Leben gerettet hat, beziehungsweise Mike.
Nochmal Judy Younger.
Genau. Denn Mike, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, war ja kurz vorher da, bevor Walter dann kam und hat das Haus ja auf Wunsch von Saul verwanzt. Und ja. er hat das richtig professionell gemacht und da mit einer Bohrmaschine irgendwelche Löcher gebohrt, um da Wanzen reinzustecken und so. Das hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht. Hat er sehr, sehr gut gemacht.
Nee, das hat er definitiv nicht zum ersten Mal gemacht.
Nee, das wirkte sehr routiniert.
Aber er scheint ja wirklich ein absoluter Vollprofi zu sein. Wir haben ja kurz eine Szene, wo er auf einem Spielplatz ist mit seinem Enkelkind.
Ja.
Dass er es schafft, diese Szene soll ja eine funktionale Familie darstellen.
Genau, ja.
Zu der er gehört.
Ja.
Dass er diese beiden Sachen so krass voneinander trennt und es trotzdem funktioniert.
Ja.
Das zeigt uns, okay, der Typ weiß, was er macht.
Genau. Woher könnte er dieses Wissen haben? Ist er schon länger ein Privatdetektiv im Prinzip?
Vielleicht war er früher mal, hat er früher mal für den Staat gearbeitet.
FBI?
FBI, CIA. You name them.
Ja, genau.
Bundesnachrichtendienst, wer weiß.
Ja.
Vielleicht ist er deutsch.
Er heißt mit Nachnamen Ermentrout.
Ja, da könnte man schon mal darüber nachdenken, woher der Name kommt.
Gut, dann war er beim BND. Das haben wir dann jetzt rausgefunden. Ist ja auch ziemlich offensichtlich.
Ja.
Und ja, er hat Walter das Leben gerettet. Beziehungsweise.
Naja, es lag ihm jetzt nicht so viel an Walters Leben, glaube ich. Er wollte nur Gus noch sagen, da ist noch was, was er. Ne? Also, wenn du es machen willst, mach, aber es gibt noch eine Sache, die musst du wissen. Also.
Er wäre ja auch dumm gewesen, da jetzt reinzugehen. Er hat ja die Axt gesehen.
Ja, das wäre.
Dagegen wehrt man sich, glaube ich, nicht so leicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das tut schon weh, wenn du die mit der Hand abwehrst. Ja. Ja, hat Walter auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. Und wir könnten vielleicht nochmal über das Auge sprechen, Jesper.
Mhm.
Hast du mittlerweile eine Interpretation dafür, Jesper?
Ja, ich denke, es ist wieder eine Herr-der-Ringe-Anspielung.
Ja, okay.
Das eine Auge, was den Ring, nämlich Walter, sucht, der auf dem Weg zum Schicksalsberg ist, wo er dann das ultimative Böse darstellt, nur um sich dann selbst zu vernichten, um seine Familie zu retten.
Mhm.
Nein, ich glaube, dass das Auge, das Ding ist ja aus dem Himmel gefallen und resultiert ja aus einer Aktion, die Walter mit zu verantworten hat. In gewisser Weise.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das für Walter so ein Reminder ist, dass seine Aktionen Konsequenzen haben.
Ja.
Und dass es ihn so ein bisschen grounded vielleicht.
Ja.
Dass er das Auge jetzt mit sich führt und immer, wenn er über irgendeine Entscheidung nachdenkt, dann schaut er nochmal auf das Auge, um sich daran zu erinnern, was passieren kann.
Ja. Ich würde es auch so interpretieren, dass das für ihn ein Anker ist, weil er weiß, dass er manchmal ein bisschen Gottkomplex hat. Und
ja, meinst du, dass er das weiß? Leute mit Gottkomplex, dass das denen bewusst ist?
Ja, also es wurde ihm ja gerade vor Augen geführt durch diesen Flugzeugabsturz, dass er etwas herbeigeführt hat, was er niemals hätte erahnen können.
Mhm.
Und dass dieses Auge für ihn vielleicht eine Erinnerung, wie du schon sagst, daran ist. Denk mal kurz nach. Bryan Cranston hat gesagt, dass das Auge für Walter eine Art Glücksbringer ist.
Ja, ist in der.
Kann auch sein.
Ist ja eine Interpretationssache.
Ja.
Ob ein Glücksbringer dann das gleiche ist, zu dem, was wir gerade gesagt haben.
Ja.
Könnte ja auch ein Glücksbringer sein.
Denn natürlich, Walter hatte ja auch Glück in der Situation, dass er saß in seinem Garten und um ihn herum sind Leichen und Trümmerteile auf die Erde gekracht und er hat nichts abgekriegt.
Ja.
Ist für ihn ja vielleicht auch nochmal eine Art Bestätigung gewesen. Ich bin wirklich.
Ich bin's.
Ich bin's, ja. Also kann natürlich auch gut sein. Ja, auf jeden Fall spielt sich auch noch eine relativ große Story. Wir haben ja schon gesagt, es ist viel passiert. In Skylers Familie ab. Denn Walter Jr. möchte ja, wie gesagt, jetzt nur noch Walter Jr. genannt werden.
Jordan Walter genannt werden.
Genau. Und ist wirklich richtig sauer auf seine Mutter, weil sie in seinen Augen für die Trennung verantwortlich ist. Und Marie und Hank stehen ihr aber zur Seite, aber sie ist richtig damit überfordert, dass Walter Jr. sich so verhält. Und Hank sagt dann zu Skylar, dass er es nicht richtig findet, dass Skylar Walter von den Kindern fernhalten möchte. Und sie sagt, dass es ihr nichts angeht. Und ich finde, das ist von ihr schon wieder so arrogant und hochmütig. Ich finde das wirklich, sie hat gerade ja mindestens eine Woche bei Hank und Marie zu Hause gelebt mit ihren beiden Kindern, was ja nun wirklich nicht selbstverständlich ist, vor allem weil das eine ein Baby ist und sicherlich schon auch stört durch Lautstärke. Und ich werde auch schon lauter.
Ja, und du kriegst immer Puls, wenn es um Skylar geht.
Ja, weil ich finde das so frech. Er sagt dann was dazu, denn sie involviert ihn ja im Prinzip auch die ganze Zeit. Auch sie mussten jetzt ja zum Abendessen kommen. Also sie nimmt die ja auch als Schutzschild eigentlich.
Was hätte sie dann sagen sollen?
Sie hätte ja wohl nicht sagen müssen, ja, das siehst du richtig, das geht dich nichts an. Das hätte sie ja wohl so nicht sagen müssen. Sie hätte es ja auch einfach so stehen lassen können. Sie hätte gar nichts sagen müssen.
Ja, oder es freundlicher sagen können.
Genau.
Ja.
Es geht dich nichts an, finde ich frech.
Aber ich habe gelacht, als ich das gesehen habe. Ja, du hast recht. Es geht dich nichts an.
Ja, es ist wirklich.
Aber ganz ehrlich, Hank kann damit umgehen. Der redet doch genauso mit den Leuten. Der teilt doch auch so aus.
Ja, aber Skylar umgekehrt könnte damit nicht umgehen. Und du behandelst doch andere Menschen so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Und nicht. Ja, Jesper, jetzt guck nicht so, als hätte ich einen pathetischen Spruch
gesagt. Nein, du hast natürlich recht, das ist schon doll von Skylar.
Ja, also ich finde es einfach undankbar. Aber ja. Gut, Walter Jr. benimmt sich aber auch ein bisschen daneben, denn er bezeichnet seine Mutter als Miststück.
Ja.
Und das ist, da habe ich wiederum dann kurz gelacht. Aber das war natürlich auch total daneben.
Ja, drüber. Aber Walter Jr. hat auch so ein bisschen das Problem, dass halt auch wieder keiner mit ihm redet. Ne? Seine Eltern trennen sich einfach und keiner sagt ihm, warum. Und er kriegt das Verhalten seiner Mutter mit, dass sie das Türschloss wechselt, dass sie Walter rausschmeißt. Und es ist dann natürlich normal, dass er dann Partei ergreift für seinen Vater, weil den liebt er ja. Das ist ja sein Vater.
Ja.
Auch wenn die beiden bisher vielleicht eine etwas komische Beziehung hatten.
Schon.
Und da schießt er dann ein bisschen übers Ziel hinaus. Also im Umgang mit seiner Mutter.
Ja, also ich habe dafür in der Form Verständnis. Also ich habe schon auch gedacht, mein Gott, wie benimmt er sich? Wie alt ist er eigentlich? Aber ja, er ist, wie gesagt, der Schauspieler sieht in meinen Augen deutlich älter aus. Aber er soll ja hier 15 sein. Und ich muss sagen, früher, als ich Kind war, haben sich ja dann manchmal auch Eltern von Freunden getrennt und so. Und ich war mir auch immer sicher, wenn meine Eltern sich trennen, dann bleib ich bei der Partei, die sich nicht getrennt hat. Die mehr Geld hat, genau. weil ich das halt fair gefunden hätte. Der andere ist ja selber schuld, wenn er dann alleine ist. Hat schließlich die Familie zerstört. So würde ich das mittlerweile nicht mehr sehen. Aber es passt natürlich zu so einem Teenager wie Walter Jr., dass er sich gerade so benimmt.
Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Sehr authentisch.
Ja.
Wie das von ihm gespielt wird und wie das dargestellt wird. Und ich finde eigentlich auch Skylars Umgang mit ihm, also sie lässt ihn ja schon ein bisschen in Ruhe. Also klar, sie sollte vielleicht eigentlich auch das Gespräch suchen, wie Walter das gemacht hat. Aber sie schreit ihn ja nicht an oder sagt, er soll sich benehmen und nenn mich nicht so oder wie auch immer man dann reagieren könnte, sondern sie weiß schon, okay, das ist jetzt für ihn auch keine leichte Situation.
Ja, das stimmt. Hank und Marie gehen ja später dann und Marie, auch wirklich wieder eigentlich total daneben, sagt zu Hank, bist du jetzt wirklich immer noch nicht neugierig, was da eigentlich passiert ist? Warum haben die sich getrennt? Sie würde mir das doch erzählen, wenn das jetzt einfach ein normaler Grund wäre. Und sie ist wirklich richtig geil auf News.
Ja.
Also wirklich ganz unempathisch schon wieder. Und Hank sagt, das interessiert ihn nicht. Und sagt dann auch, dass Walter doch ein Versager ist.
Also, ja, er spricht es zum ersten Mal aus, oder?
Ja, das, was er ihm die ganze Zeit schon signalisiert, spricht er jetzt mal aus. Und er ist sich deswegen sicher, dass Walter eine Affäre hat, weil er irgendwoher jetzt einfach auch mal Selbstvertrauen ziehen möchte.
Ja, ja gut, der hat halt Erfahrung. Haben wir letzte Folge, glaube ich, auch schon drüber gesprochen.
Ja, aber Marie glaubt, dass da mehr dahinter steckt.
Ja.
Wir werden sehen, ob die beiden erfahren, was die Wahrheit ist.
Ja.
Ja. Jetzt erstmal geht Skylar auf jeden Fall wieder arbeiten in Teilzeit und nimmt Holly mit ins Büro. Und sie will eigentlich gerade einen Abschluss machen. Ich weiß nicht genau, ob es ein Jahresabschluss ist oder BWA, irgendwas.
Ich glaube, es ist ein Jahresabschluss.
Ja. gut, dann will sie den Jahresabschluss machen und sie kann ihn aber nicht unterschreiben, weil Ted nach wie vor das Problem mit dem Steuerbetrug nicht aus der Welt geschafft hat. Und sie sagt ihm dann, er soll alles besser verstecken, dann unterschreibt sie den Abschluss und deckt ihn. Beziehungsweise sie sagt, er bietet es an und sie stimmt ihm zu. Also wenn es besser aussieht, dann kann ich es schon unterschreiben. Und trotzdem fragt sie ihn dann nochmal, wie er das denn seinen Kindern erklären will, wenn die irgendwann mal herausfinden würden, dass ihr Vater Steuerbetrug begangen hat. Und Ted sagt, ja, naja, die haben ja dann auch von dem guten Geld gelebt und die werden schon verstehen, dass das viele Mitarbeiter in den Ruin getrieben hätte, wenn sie hier nicht mehr hätten arbeiten können. Also das wird schon gehen. Es ist da ziemlich unbekümmert. Ist er ja die ganze Zeit schon.
Ja, er wirkte fast sogar ein bisschen genervt, als sie dann sagte, ja, hier das Kellerkonto. Und er guckt so hoch und war so, das jetzt schon wieder?
Ja.
Warum reden wir jetzt wieder darüber?
Ja. Also, dass Ted jetzt ein irgendwie ganz schön zwielichtiger Charakter ist, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und es ist natürlich, ich meine, wie kann man davon genervt sein, dass Skylar sich nicht ohne weiteres in diesen Betrug mit reinziehen lässt?
Es ist vor allem Skylars Job. Genau. Sie spricht ja etwas an, wofür sie bezahlt wird. Ihre Aufgabe ist es, den Jahresabschluss zu erstellen.
Ja.
Und wenn ihr da auffällt, dass ihr Chef Gelder veruntreut und sie da aber ihr Friedrich Wilhelm drunter setzen soll, dann was hat sie denn für eine andere Wahl?
Ja.
Und ich finde ganz interessant, sie konfrontiert ihn dann ja, wie du sagst, sie fragt, wie willst du das deinen Kindern erklären?
Mhm.
Und was meiner Meinung nach geht es in dieser Szene gar nicht um Skylar oder um Ted, sondern es geht um Walter und das, was Walter gemacht hat. Weil dieses Gespräch, was Skylar da mit Ted führt, steht symbolisch dafür, dass sie es eigentlich mit Walter führt, um zu verstehen, was eigentlich Walters Beweggrund war, diese Straftaten zu begehen. Weil sie stellt ja genau die Fragen, die sie eigentlich Walter hätte stellen müssen. Wie möchtest du es deinen Kindern erklären? Und Ted hat eigentlich genau die Erklärung, die Walter ja auch hat.
Ja, genau.
Und für mich wirkt die Szene so, als würde sie Skylar erklären, was Walters Beweggründe sind. Und ich fand das war fast für mich die interessanteste Szene der ganzen Folge, ehrlich gesagt. Dieser ganze Teil da in dem Büro.
Ich fand das mit den Cousins interessanter. Aber
die haben ja nichts gemacht. Die haben ja nur einmal ihr Auto geparkt und sind dann wieder weggefahren.
Ja, also ich finde, dass das sehr für Skylars Doppelmoral steht. Ich finde, dass das ist für mich eine der Folgen, in denen für mich immer klarer wird, dass ich sie wirklich als Charakter nicht mag. Denn sie sagt zu Ted, versteck es und ich unterschreibe das. Das heißt, sie sagt, vertusch deine Straftat besser und dann halte ich zu dir. Und Walter wirft sie raus. Sie lässt ihn nicht mal erklären, warum er ein Meth-Koch geworden ist. Sie hört ihm nicht zu. Wenn du sagst, dieses Gespräch war stellvertretend, ja, sie hätte aber ja auch eins mit Walter führen können. Er war ja dann letztlich, und natürlich viel zu spät, darüber müssen wir nicht reden, aber letztlich bereit, ihr zu erklären, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und sie sagt aber einfach, lass mich in Ruhe, ich verschwinde, ich höre dir nicht zu. Und mit Ted hat sie aber Geduld, sie hört ihm zu, sie akzeptiert seine Straftat und ich finde, dass es nicht in Ordnung ist. Also ich finde, es ist eine Doppelmoral zu sagen, die eine Straftat ist okay, aber die andere nicht. Warum denn? Walter hat ja auch keinen Massenmord begangen. Walter kocht Drogen. Das ist alles, was sie weiß. Sie weiß nicht, dass hier schon Leute gestorben sind.
Ich finde das aber gar nicht vergleichbar, weil das, was privat passiert in ihrer privaten Familie, also diese ganzen Lügen von Walter und dieses Alleinelassen, ist ja nicht vergleichbar mit dem, was da auf der Arbeit passiert, dass ihr Chef Gelder veruntreut und es ja ihre, wie gesagt, ihre Aufgabe ist, das aufzudecken. Und sagt sie wirklich das so, dass es für sie in Ordnung wäre, wenn es vertuscht wird? Oder mein Eindruck ist, dass sie dafür nicht die Verantwortung übernehmen möchte und sie fordert ja schon ein, dass er es in Ordnung bringt.
Ja, und er sagt, er geht da nochmal rüber und schiebt ein paar Sachen hin und her. Und sie sagt, ja, wenn man es nicht mehr so sehen kann, unterschreibe ich den Jahresabschluss.
Na, so sagt sie das ja auch nicht. Ich finde das wirklich nicht vergleichbar.
Ich finde das schon, denn ich habe ja eine moralische Haltung. Ich habe einen Anspruch an mich selbst. Und den Anspruch, den ich im Privatleben an mich stelle, den stelle ich doch auch in der Arbeit an mich. ich würde doch.
Ja, aber Ted ist immer noch ihr Chef. Und wenn er das halt so machen möchte, dann soll er das so machen. Aber das ist ja, ihr ist ja wichtig, dass das nicht ihre Verantwortung ist.
Dann kündige ich. Nein, ich arbeite nicht in einem Unternehmen, wo betrogen wird. Denn da hänge ich doch mit drin.
Ja, genau, deswegen will sie es ja nicht unterschreiben.
Genau, aber dann muss sie gehen. Sie sagt ja, sie unterschreibt es dann, wenn er es besser versteckt. Er kann es ja nicht rückgängig machen. Er könnte es nur rückgängig machen, wenn er sich jetzt beim Finanzamt anzeigt.
Nee, ich finde das nicht vergleichbar. Also dadurch, dass es eine geschäftliche Situation ist, ist es ein ganz anderer Kontext.
Bist du im Berufsleben eine andere Person als im Privatleben?
Sie wurde im Privatleben ununterbrochen belogen von Walter jetzt 2 Staffeln lang. Versetzt. Sie ist schwanger.
Ted hat ihr auch nicht gesagt, dass er betrügt. Das musste sie ja selber rausfinden.
Ja, aber wie gesagt, das ist eine geschäftliche Beziehung.
Das ist ja nicht nur eine geschäftliche Beziehung. Ne, die beiden haben offensichtlich mehr.
Ja, Moment, aber das...
Happy Birthday.
Ja gut, aber das wissen wir, ich weiß ja jetzt nicht, was mehr dahinter steckt. Wenn sie jetzt wirklich eine Affäre mit Ted hatte, dann ist es ja eine ganz andere Nummer. Aber so sehe ich das so nicht. Also... Ich meine, versetz dich doch auch mal in Skylers Lage. Sie wird da von Walter die ganze Zeit schikaniert. Jetzt kommt sie zur Arbeit und jetzt stellt sie auch noch fest, dass ihr anderer Chef.
Okay.
Ja. Ihr Chef stellt dann fest, dass ihr Chef auch die ganze Zeit betrügt und Gelder veruntreut.
Genau, und dann, wenn ich in ihrer Lage bin, dann sage ich natürlich, ach so, meinem Mann und dem Vater meiner beiden Kinder, oder vielleicht zumindest von einem Kind, wer weiß das schon so genau, verzeih ich das nicht, aber meinem Chef, natürlich, zu dem habe ich ja eine tiefere Beziehung, da sage ich, komm, kein Problem, wir reden darüber, du erklärst mir das, du sagst, ach so, da hängen Arbeitsplätze dran, nee, du, dann begeh ruhig Betrug, das ist kein Problem.
Aber so sagt sie es ja gar
nicht.
Mein
Mann hört nicht zu.
Aber so sagt sie es ja gar nicht. Für sie ist es...
Aber so handelt sie.
Nein, sie spricht es doch mehrfach an. Ihren Chef nervt es doch schon. Wenn es nach ihm ginge, wäre das doch schon längst ignoriert. Für ihn wäre es doch okay, wenn sie das ignoriert. Aber sie tut es ja nicht.
Bei Walter handelt sie aber. Sie zieht Konsequenzen und sagt, bis hierhin und nicht weiter und mir reicht's und ich will mit sowas nichts zu tun haben.
Mhm. Aber der Grad, also der schwere Grad, der ist nochmal ein ganz anderer, weil mit Ted hat sie ja nicht 2 Kinder.
Eben. Deswegen muss sie ja zu dem Vater ihrer Kinder halten. Wieso hält sie zu irgendeinem...
Nein, aber dieses Niveau des Belogenwerdens, das ist doch viel schlimmer bei Walter.
Ich glaube, darum geht es ihr halt am Ende auch. Es geht ihr gar nicht, auch wenn sie so tut, als wäre das ihr moralischer Anspruch und Straftaten gehen gar nicht und man muss sich als rechtschaffener Bürger verhalten und bla bla bla. Das ist, also sie zeigt doch eigentlich durch ihr Verhalten hier, darum geht es mir nicht, aber ich möchte eingeweiht werden, ich möchte... Ich möchte nicht ausgeschlossen werden. Und Walter hat sie ausgeschlossen und nicht eingeweiht. Hat sie somit nicht zur Mitwisserin gemacht und hat dafür gesorgt, dass sie nicht in den Knast kommen würde. Und Ted weiht sie jetzt ein. Er hat ja auch nicht wirklich eine andere Wahl. Und sorgt dadurch dafür, dass sie sich auch strafbar macht. Also da will ich natürlich auch sagen, klar, nee, ist Walter auf jeden Fall das größere Arschloch.
Also für mich sind das wirklich 2 völlig verschiedene Paar Schuhe, weil sie da, wie gesagt, ihren Job macht. Die moralische Frage dahinter, ob denn die richtige Konsequenz wäre, den Job zu verlassen, die finde ich ist nochmal eine andere, wo man drüber streiten könnte.
Also ich finde, wenn du dich so präsentierst als Person, die wirklich
aber die Straftat ist doch nicht vergleichbar, oder? Also die Lüge, die Skylar da an den Kopf bekommt, die sie da konfrontiert, ist doch nicht, das ist doch gar nicht vergleichbar.
Also wirklich für mich jetzt, auf dem Wissensstand, in dem sie sich befindet, er kocht Drogen, das ist alles, was sie weiß. Sie denkt, dabei ist es, dabei bleibt es. Und der andere hat Steuern hinterzogen in Millionenhöhe und somit ja auch der ganzen Gesellschaft geschadet. Steht für mich auf einer Stufe.
Für mich überhaupt nicht, aber da wären wir uns, glaube ich, nicht einig. Aber ich möchte noch kurz einen Satz sagen, Lisa, mein Eindruck ist,
ja,
vielleicht ist das auch eine kleine Vorhersage, mein Eindruck ist, dass du nicht ganz unvoreingenommen die Situation betrachtest, weil du vielleicht die Serie schon geguckt hast und eventuell noch Sachen passieren, die Skylar in ein schlechteres Licht rücken lassen wie das, weil in dieser Folge hatte ich wirklich, also ich hätte da jetzt nichts an ihr zu kritisieren in dieser Einstellung.
Okay.
Das ist mein Eindruck, aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Das vielleicht freust du dich schon drauf. Vielleicht reibst du dir schon die Hände und sagst dir, warte mal ab, Kollege, wie du das noch in 2 Staffeln siehst.
Jessie hat auch noch ein kleines kleinen Plot in dieser Folge, denn wir sehen ja wirklich in dieser Folge alle Charaktere, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Und Jesse sieht, dass das alte Haus seiner Tante verkauft wird. Seine Eltern machen es gerade frisch und er geht dann dahin und unterhält sich auch kurz mit seinem Vater. Und es entsteht wirklich ein sehr oberflächliches Gespräch zwischen den beiden. Und der Vater erklärt ihm die ganze Zeit, was sie jetzt in dem Haus renoviert haben und was sie gemacht haben. Und Jesse sagt, ja, dann gucke ich es mir doch einfach kurz an. Was, also ich meine, warum erklärt das die ganze Zeit? Das passt jetzt nicht, weil es sind ja auch Handwerker im Haus und so. Und das ist ganz offensichtlich eine Ausrede. Und dann sagt Jesse noch, ja, dann komme ich bald doch mal zum Abendessen vorbei. Und der Vater sagt nur, ja, irgendwann mal, ne? Also er ist eindeutig nicht willkommen bei seiner Familie.
Ja, mein Eindruck ist, dass er sich wirklich gefreut hat, Jesse zu sehen. Und er auch gesehen hat, dass es ihm besser geht offenbar. Also er sah ja wirklich auch besser aus.
Ja.
Und er fängt dann an so zu plaudern mit ihm und hat offenbar verdrängt, dass sein Sohn ja dafür verantwortlich ist, dass das Haus renoviert wurde. Und mitten im Satz bemerkt er das. Wo er sagt, ja, wir haben hier
den Keller
renoviert und dann rattert es und er merkt so, oh, ja, warum haben wir das wohl gemacht? Ja. Und dann wird er wieder sauer.
Genau, den Eindruck hatte ich wirklich auch.
Und deswegen wollte er ihn auch nicht reinlassen.
Ja. Ja, nicht, dass er dann wieder sofort anfängt, Drogen zu kochen.
Ja, sofort, dass er dann aus seinen Taschen die großen Kolben holt und Schläuche. Jesse, nicht, stopp.
Bitte nicht.
Schon wieder.
Ja. Ja, aber Jesse zieht daraus auf jeden Fall seine Konsequenzen, wie er da gerade behandelt wurde. Denn er geht daraufhin zu Saul und fragt ihn, ob er einen Auftrag haben möchte. Und Saul sagt, natürlich, einen Auftrag für mich, nehme ich auf jeden Fall an. Und Saul kauft nun das Haus für Jesse zurück als Anonymkäufer. Und statt 875.000 Euro, die die Eltern für das Haus haben wollen, zahlt Jesse dann nur 400. Er hat ja auch nur 400.000. Und Saul hat die ziemlich gut runtergehandelt, denn er argumentiert mit dem Meth-Labor. Kann er ja auch. Und sagt, wer will denn da dann einziehen und so weiter. Also wirklich gut gehandelt, also wirklich gut gemacht. Sie können ja auch nicht richtig was sagen, denn ich glaube, die Eltern hätten das schon auch melden müssen. Also sie machen sich ja, glaube ich, auch strafbar, das einfach zu vertuschen da. Und ja, dann verkaufen sie das Haus für 400.000 Euro bar. Und dann sind sie am Haus für die Schlüsselübergabe. Jesse kommt angefahren und die Mutter sagt, oh nein, als sie ihn sieht. Und der Vater sagt, der hat uns jetzt gerade noch gefehlt.
Ja.
Also richtig sweet, richtig liebevoll. Beide an der Stelle top. Obwohl ich bei der Mutter auch gedacht habe, naja, vielleicht sagt sie auch, oh nein. Weil sie glaubt, das wird ihm wehtun oder er könnte was sagen, weil dieses Haus jetzt weg. Aber von dem Vater, der hat uns gerade noch gefehlt, kann man fast nicht.
Ja, wir wissen ja, dass die beiden eine unterschiedliche Beziehung zu ihrem Sohn haben. Und ich glaube, dass die Reaktion der Mutter eher so war, ach, das ist mir jetzt peinlich. Ich habe meinen Sohn da rausgeschmissen und jetzt haben wir es halt verkauft, ohne ihm irgendwie was zu sagen. Nicht, dass er es sich hätte leisten können, denken sie. Hätte er ja auch gar nicht eigentlich.
Normalerweise nicht.
Und interessanter Move auf jeden Fall von Jesse. Hatte ich nicht unbedingt so erwartet, weil er ist schon clever, aber auch ein bisschen doll seinen Eltern gegenüber. Seinem Vater gegenüber kann ich es verstehen.
Ja.
Seiner Mutter gegenüber nicht, aber
sehe ich genau wie du.
Mitgehangen, mitgefangen.
Ist so, hat sie halt auch Pech gehabt. Sie tut ja auch nichts dafür, um die Beziehung irgendwie wieder gerade zu rücken. Naja, er geht dann auf jeden Fall rein, er nimmt sich den Schlüssel und sagt, ja, ich bin der Käufer und lässt sie da einfach stehen. Er redet gar nicht mehr weiter mit denen, das fand ich einen starken Move.
Fand ich auch.
Und ich finde es auch sweet, weil es ja zeigt, seine Tante hat ihm wirklich was bedeutet und dieses Haus verbindet er nun mal mit ihr und deswegen möchte er es wieder haben. Er kann ja in der Wohnung auch mit Jane dann, also in der Jane gestorben ist, nicht mehr leben. Aber er hätte ja ganz viele andere Möglichkeiten gehabt, als jetzt dieses Haus zurückzukaufen und ja wirklich sein komplettes Geld dafür auszugeben. Also ich denke, das sind nostalgische Gründe.
Aber vielleicht trotzdem nicht die schlechteste Anlage, weil verkaufen wird das wieder für mehr können.
Ja.
Es sei denn, er wird dann von seinen eigenen Eltern angezeigt. Die Gefahr gibt es natürlich auch.
Ja, das stimmt. Ja, aber damit sind wir durch mit der Folge. Ganz schön viele Plots, haben wir ja schon gesagt.
Ist auch doch man hat es vielleicht auch ein bisschen an der Folge gemerkt.
Ja.
Es war etwas herausfordernd.
Ja, bitte seht es uns nach.
Aber schreibt uns gerne mal, wie ihr diese Folge gesehen habt. Ob ihr sie eh nicht anstrengend fandet. Und bitte nach wie vor ohne zu spoilern.
Ja.
Ich habe immer noch nicht weitergeguckt.
Das ist jetzt mal ein großes Anliegen.
Soll ich noch eine kurze Vorhersage machen?
Ja, bitte.
Meine Vorhersage bezieht sich auf diese Aussage von Mike. Es gibt was, das er wissen muss.
Mhm.
Und so wie ich hatte das ja einleitend erklärt, dass ich es so verstanden habe, dass Gus den Mord beauftragt hat. Und Mein Eindruck ist, dass Mike, der hat jetzt einiges gesehen. Der hat die Pizza auf dem Dach gesehen. Der hat Walters Verzweiflung gesehen. Mhm. Hat mitbekommen, dass Walter ja nun offenbar getrennt ist. Und mein Eindruck ist, dass dass Mike sich denkt, Gus wollte ja mit ihm weiter Drogen kochen und er wollte nicht. Jetzt sehe ich aber diesen verzweifelten Mann, diesen extrem instabilen Mann, der versucht, in sein eigenes Haus einzubrechen, was ja auch geklappt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Mike in Walters emotionaler Instabilität eine Möglichkeit sieht, ihn doch zum Drogenkochen umzustimmen. Dass man das irgendwie ausnutzt und ihn da irgendwie wieder packt. Ihn vielleicht auch bedroht mit seiner eigenen Familie, ich weiß es nicht. Dass man sie gefangen nimmt oder sowas. Aber.
Für ein gutes Arbeitsverhältnis.
Naja. Wenn man ihn mit dem Leben bedroht.
Ja.
Das
ist in der Szene wahrscheinlich auch normal. Also. Ja.
Das war meine Vorhersage.
Schöne Vorhersage. Ich freue mich, dass Mike vorkommt. Wer war dein Held der Folge, Jesper?
Saul.
Saul?
Ja. Ich glaube, diese Idee, dieses Haus zu kaufen, kam nicht von Jesse. Also die Idee, Jesse hatte vielleicht die Idee, das Haus zu kaufen, aber den Plan mit dem Meth-Labor, das gegen die Eltern zu verwenden. Hm. Ich tippe, dass das von Saul kam, dieser Plan. Und das ist ein guter Plan. War eine gute Idee, die er da hatte. Ja. Und das hat mir geholfen. Das hat mir gefallen, weil ich mag, dass Jesse dann wieder da einzieht und sich auch an seinen Eltern, gerecht ist jetzt vielleicht ein bisschen dolles Wort, aber naja, dass er ihn eins ausgewischt hat.
Hat ihn eins ausgewischt.
Die 400.000, die er da...
Ja.
400.000 im Übrigen für eine Renovierung, meine Güte, das ist aber... Die müssen ja das ganze Haus auf den Kopf gestellt haben.
Ja.
Und nicht nur Keller und Bad, da muss ja einiges passiert sein.
Vielleicht sehen wir das Haus ja nächste Folge von drin.
Wer war dein Held der Folge?
Es zielt genau auf die gleiche Story ab, nur hätte ich Jesse zum Helden der Folge gemacht. Weil ich das wirklich richtig stark fand. Es war natürlich in dieser ganzen Folge nur ein kleiner Sideplot.
Ja.
Aber erstens wieder 45 Tage clean.
Trocken.
Trocken clean.
Ja.
Das finde ich gut. Das freut mich für ihn. Und ich fand, das war wirklich eine schöne Art, den Eltern zu zeigen, ich brauche euch nicht mehr.
Ja.
Ohne ihn ja wirklich richtig schlimm einen auszuwischen. Sie haben jetzt ja wirklich kein Geld mehr an dem Haus verdient. Sie haben einfach nur das wieder rausgekriegt, wie du schon gesagt hast, was sie für die Renovierung ausgegeben haben. Das heißt, sie haben ja jetzt auch kein Minus gemacht.
Naja, es ist schon ein Verlustgeschäft, wenn man dann mal die Anschaffungskosten da mit rein.
Aber das haben sie ja geerbt. Und
ja, stimmt,
eigentlich hat es sowieso ja Jesse geerbt. Das hat er ja die ganze Zeit schon gesagt, dass er das so sieht.
Ja,
und dass die Eltern das ja nur eigentlich treuhänderisch übernommen haben, bis er volljährig war.
Ja.
Und die haben es dann nicht wieder hergegeben. Also eigentlich hat er sich ja in seinen Augen und deswegen auch in unseren Augen, wir wissen es ja nicht besser, das zurückgeholt, was ihm sowieso zustand. Und das hat er ziemlich gut gemacht, fand ich. Ohne schnippisch zu sein, ohne gewalttätig zu sein. Er hat einfach ganz hintenrum en passant sich das Haus zurückgeholt.
Ja. Ich hoffe, dass die nächste Folge nicht so zerstückelt ist und einen etwas stringenteren Plan folgt, weil ich sie nämlich zusammenfasse.
Ja.
Aber wir danken euch fürs Zuhören.
Ja. Nächste Folge vielleicht nicht mehr einen spanischen Titel. Wir werden sehen. Und ob jemand mit einer Axt ermordet wird.
Hoffentlich nicht.
Das wäre schon eklig.
Ja.
Aber wir bleiben gespannt. Wir hören uns nächste Woche. Arrivederci. Ciao, ciao. We can break.